Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen für Sie.
Verkehrsproblem. Autos werden immer häufiger gehackt. Erkennungsproblem. Die Ausfälle bei Assistenzsystemen für Fahrzeuge häufen sich. Cyberschutz. Die EU-Kommission will elektronische Produkte besser vor Angriffen schützen. Wegweiser. Wie das Anlernen von Robotern automatisiert werden kann. Und das digitale Logbuch. Booster.
Das Auto selbst wird zu einer neuen Art von Produkt. Das bedeutet, dass Cybersicherheit ein wichtiges Thema wird.
Ja, das stellte Manuel Sandler vom Beratungsunternehmen Cyrus Consulting in seiner Keynote zur Eröffnung der Sicherheitskonferenz Secure Our Streets am Donnerstag fest. Tatsächlich scheinen ja unsere Straßen zu einem ziemlich unsicheren Ort zu werden. Autodiebstahl per gehackten Funkschlüssel, Kriminelle, die Lastkraftwagen und PKWs per Hack übernehmen, Fahrerassistenzsysteme, die manipuliert werden oder die aufgrund fehlerhafter Mustererkennung ja fatale Entscheidungen treffen. Hört sich alles ziemlich übel an, aber Peter Welchering, auf der besagten Sicherheitskonferenz in Sachen sicherer Autos, da wurde auch Hoffnung gemacht, oder?
Ja, da wurde Hoffnung gemacht, denn die Sicherheitsexperten, die haben immer wieder betont auf der Konferenz, dass die Sicherheitslage im automobilen Bereich, also auf der Straße, beherrschbar ist, wenn sie gut geplant ist. Sie ist aber bisher eben nicht gut geplant. Und das fängt damit an, dass Schnittstellen für die Telematik, also Bluetooth, WLAN im Auto, Mobilfunkverbindungen zu Notrufzentralen und so weiter, eben nicht ordentlich abgesichert sind. Das geht dann weiter mit den Unterhaltungssystemen, über deren Dockingstations, über deren USB-Schnittstellen Schadsoftware ins Car-System eingeschleust werden kann. Und das hört noch lange nicht damit auf, dass eben dann Bremsen oder die Motorsteuerung über diese Sicherheitslücken manipuliert werden können. Und die für Fahrassistenzsysteme so wichtigen Sensoren, Kameras, Ultraschall, Radar, Sonar, die liefern zwar korrekte Signale, aber die werden dann eben von Mustererkennungssystemen falsch interpretiert. Und alles das macht die Straße unsicher. Und je stärker der Straßenverkehr dann automatisiert wird künftig, desto mehr Risiken tauchen auf. Und hier muss die Automobilindustrie endlich umdenken. Sie darf sich nicht mehr auf die Sicherheitsversprechen der Zulieferer verlassen. Die Softwareentwicklungsprozesse bei den Automobilherstellern, die werden ja auch teilweise neu aufgesetzt. Und deshalb sind jetzt zwei Maßnahmen erforderlich. Zum einen bei den bestehenden Systemen die Sicherheitslücken so rasch wie möglich finden und schließen und zweitens bei der Entwicklung neuer Generationen die Daten- und Systemsicherheit von vornherein eben ganzheitlich implementieren.
Und beide Strategien, die werden ja in der Automobilbranche wie in der IT-Szene sehr intensiv diskutiert. Diese Diskussion hat natürlich auch die Konferenz Secure Our Streets bestimmt.
CAN was of course never designed for this.
Der CAN-Bus im Auto wurde nie für Verschlüsselung entwickelt, aber das funktioniert, wenn Sie es richtig machen. Dabei sind einige sehr spezifische Anforderungen zu beachten. 0815-Lösungen für die Verschlüsselung passen da nicht so richtig. Aber Verschlüsselung kann helfen. Spoofing- und Fuzzing-Angriffe beispielsweise können gestoppt werden. Aber das ist keine umfassende Sicherheitslösung. Denial-of-Service-Angriffe zum Beispiel werden nicht verhindert.
Das berichtet Dr. Ken Tindell, der technische Leiter der Canis Labs. Mit der richtigen Verschlüsselung der Datenübertragung in der Kraftfahrzeug-IT können zum Beispiel Diebstähle verhindert werden. Denn die Befehle für den Motorstart oder für das Öffnen der Autotüren können dann nicht einfach abgegriffen und kopiert werden. Verschlüsselung kann auch direkte Manipulationsangriffe auf die Motorsteuerung oder das Bremssystem verhindern. Verschlüsselung sichert auch die telematischen Systeme ab. Was damit aber nicht abgesichert werden kann, sind Überlastangriffe, Denial of Service genannt, mit denen ein Auto lahmgelegt wird. Ein Kollege des indischen Sicherheitsexperten Mohammed Shain hat zu Testzwecken Lastkraftwagen mit frei erhältlichen Pen-Testing-Werkzeugen regelrecht übernommen.
Lastwagen mit Internetverbindung, die können verfolgt und gehackt werden. Das lief über die Telematiksteuerung. Mehr oder weniger sichere Protokolle wie Telnet sind hier anfällig. Über sie kann ein Hacker den Truck steuern.
Dagegen helfen Verschlüsselung und Übertragungsprotokolle auf dem neuesten Stand der Technik. Werden aber einfach nur Standardprotokolle implementiert, sind die Kraftfahrzeuge über die Sicherheitslücken dieser Standardprotokolle angreifbar. So wurde der Kfz-Schlüssel von einem Hersteller in eine Smartwatch integriert. Kriminelle machten sich die Sicherheitslücken des Betriebssystems der Smartwatch zunutze und verschafften sich Zugang zu verschiedenen Pkw, starteten mit der Smartwatch den Motor und konnten so in sehr kurzer Zeit viele Automobile der gehobenen Klasse stehlen. Mohammed Schein und seine Kollegen sind dem Problem nachgegangen, fanden ein halbes Dutzend Sicherheitslücken und konnten in Kombination mit Telematikdiensten über Mobilfunk sogar weit entfernt parkende Autos übernehmen.
Ich konnte mich einloggen und hatte das Auto. Es war ungefähr 60 Kilometer von mir entfernt. Es war so einfach und trotzdem äußerst wirkungsvoll. Ich könnte das Auto von überall auf der Welt übernehmen. Eine einfache Sicherheitslücke ist der Grund dafür. Und es ging noch mehr. Entriegeln, den Motor starten, den Kofferraum öffnen. Ich konnte alles tun, was das Auto an der Schnittstelle für die zugehörige App sonst bietet.
Die Schnittstellen sind ein entscheidendes Problem. Kraftfahrzeugsysteme können nämlich oft über nur mangelhaft oder gänzlich ungesicherte Schnittstellen angegriffen werden, weil ein ganzheitlicher Entwicklungsansatz fehlt. Die Diskussionen auf der Sicherheitskonferenz zeigten aber auch, dass immer mehr Hersteller das Problem erkannt haben und es angehen wollen. Die Strategieentwicklung dafür ist angelaufen. Sie wird vor allem die Zulieferindustrie nachhaltig verändern.
Und diese Veränderung, die sorgt unter den Softwarezulieferern der Automobilhersteller für Diskussionen. Vor allen Dingen die Hersteller von Standardsoftware warnen davor, dass die Automobilhersteller aus Sicherheitsgründen eigene und damit herstellereigene proprietäre Software entwickeln würden und deshalb nicht mehr die Standardkomponenten bei ihnen kaufen. Wie wahrscheinlich ist denn ein solches Szenario, Peter?
Ja, das wird sehr unterschiedlich diskutiert. Für ausgeschlossen halten Experten, dass die Automobilhersteller sämtliche Schnittstellen, Protokolle, Steuerungssoftware für die Aktuatoren, Auswertesoftware für die Sensoren, inklusive Mustererkennung, Software für die Fahrassistenzsysteme, Telematikanwendung und so weiter, dass die all das von Grund auf wirklich selber entwickeln. Denn das wäre viel zu aufwendig. Gleichwohl werden die bisherigen Zulieferer nicht mehr so einfach ihre Standardprodukte einfach loswerden. Denn da passieren ja gerade zwei Sachen. Erstens müssen die Softwareprodukte sicherheitstechnisch ganz wesentlich angepasst werden und da gibt es Vorgaben der Automobilhersteller. Zweitens wird da immer mehr an Basisprodukten aus dem Open-Source-Bereich verwendet. Und die Standardprodukte der bisherigen Zulieferer, die waren ja auch proprietär, eben herstellereigen, was den Zulieferer angeht. Die werden immer stärker eben an die Sicherheitserfordernisse der Automobilhersteller angepasst und sie werden immer stärker auf Basis von Open-Source-Standards entwickelt. Und letzteres ist übrigens eine Tendenz, an der die IT-Forensiker ziemlich großen Anteil haben.
Und warum machen die IT-Forensiker Open Source so stark?
Weil dadurch das Aufspüren von Sicherheitslücken und von Wechselwirkungen der verschiedenen Module erleichtert wird. Also ein Beispiel, vor 2 Jahren, da wurde eine Sicherheitslücke in der Mustererkennung von Fahrassistenzsystemen aufgedeckt. Riesiges Thema damals. Das System zur Erkennung von Höchstgeschwindigkeiten hatte nämlich gepatzt. Das interpretierte nämlich 35-Meilen-Schilder als 85 Meilen. Und damals wurde klar, bei diesem proprietären Kamerasystem mit eben herstellereigener Mustererkennung, da war der Fehler ziemlich aufwendig zu ermitteln. Und das lag daran, weil dem Hersteller das gesamte Mustererkennungssystem eben nicht im Quelltext vorlag. Und 2 Autohersteller haben sich dann damals für Mustererkennungsmodule auf Open-Source-Basis entschieden, weil da die Fehlerbeseitigung eben einfacher war und ist. Und das ist jetzt mittlerweile zu einem Trend geworden.
Wichtiges Thema, aber das führt doch nicht unbedingt zu einem verbesserten Schutz vor digitalen Angriffen auf die Motorsteuerung oder die Bremsen zum Beispiel.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Thema für sich und das wird auch tatsächlich immer gefährlicher. Da brauchen wir eben gut abgesicherte Schnittstellen der verschiedenen Systeme. Übrigens auch der Telematik, die bisher immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft. Und was die Motorsteuerung angeht, da haben eigentlich alle Automobilhersteller auf eigene Entwicklungen gesetzt. Nur waren da letztlich dann die Schnittstellen zu anderen Systemen wieder angreifbar. Dasselbe bei den Bremssystemen. Da muss man jetzt auch dazu anmerken, so häufig sind solche Manipulationen nicht vorgekommen, aber wenn da was passiert ist, ein gutes Dutzend gab es im vergangenen 12 bis 18 Monaten, dann war das natürlich immer sehr spektakulär.
Autos sind in Sachen IT-Sicherheit nach wie vor unsichere Vehikel. Darüber sprach ich mit Peter Wächering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Cybersicherheitsprobleme, über die wir gerade beim Auto gesprochen haben, die steigen ja in dem Maße, in dem auch Funktionen und Möglichkeiten des fahrbaren Untersatzes durch Software und weniger durch Mechatronik ermöglicht werden. Ein Phänomen, das uns mittlerweile überall im Alltag begegnet und weshalb auch wir Verbraucher zunehmend durch Cyberattacken beeinträchtigt werden. Die Hersteller sollen nun per Gesetz dazu verpflichtet werden, ihre Produkte, die sie uns verkaufen, besser gegen Cyberattacken zu schützen. Die EU-Kommission hat diese Woche dazu Stellung genommen. Stefan Überbach berichtet.
Die Zahlen sind erschreckend. Laut EU-Kommission wird alle 11 Sekunden ein Unternehmen Opfer einer Cyberattacke mit sogenannter Ransomware. Die Angreifer setzen dabei Schadprogramme ein, sperren damit Rechner oder Daten und verlangen für die Freigabe ein Lösegeld. Die Kosten sind enorm. Allein im vergangenen Jahr ist durch Cyberkriminalität weltweit ein Schaden von geschätzten 5,5 Billionen Euro entstanden. Die Kommission will jetzt für mehr Sicherheit sorgen. Die Pläne sehen vor, dass alle digitalen Produkte auf dem europäischen Markt künftig besser vor Angriffen geschützt sein müssen. Für Computer, Handys und Software oder internetfähige Fernseher, Kühlschränke und Spielkonsolen werden entsprechende Standards vorgegeben. Die Hersteller sollen schon bei der Entwicklung und der Produktion darauf achten und den Kunden mindestens 5 Jahre lang Updates anbieten, um mögliche Schlupflöcher schnell schließen zu können. Wenn neue Schwachstellen auftauchen, müssen sie umgehend gemeldet und die Verbraucher darüber informiert werden. Für die Durchsetzung der neuen Regeln sollen nationale Behörden zuständig sein, die Strafen verhängen und Produkte vom Markt nehmen können. Kommissionsvizepräsident Skinner sagte, Cybersicherheit sei schon längst nicht mehr nur Sache der Industrie, sondern der gesamten Gesellschaft. Mit den neuen Regeln werde eine große Lücke in der europäischen Digitalgesetzgebung geschlossen. Die EU nehme damit international eine Vorreiterrolle ein. Aus der Wirtschaft kommt Rückendeckung für die Pläne. Der Bundesverband der deutschen Industrie etwa findet es richtig, dass digitale Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt strenge Sicherheitsmerkmale erfüllen müssen. Damit werde die digitale Widerstandsfähigkeit Europas gestärkt. Mit den Vorschlägen werden sich jetzt das Europaparlament und die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten beschäftigen. Bis eine Neuregelung in Kraft treten kann, wird es also noch eine ganze Zeit lang dauern.
Stefan Überbach aus Brüssel. Werfen wir noch einen Blick in die Werkhallen, in denen das, was noch wirklich Hardware ist, auch tatsächlich hergestellt wird. Auch wenn Roboter heute allgegenwärtig sind, ihr Einsatz lohnt erst dann, wenn entweder die Stückgrößen richtig hoch sind oder der Aufwand, sie einzurichten und auf die jeweilige Aufgabe zu programmieren, richtig klein ist. Mit letzterem beschäftigt sich eine Forschungsgruppe der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Die will das viele Ausprobieren und von Hand einpflegen der Roboterbewegungen, zum Beispiel wenn Bleche an vielen Punkten zusammengeschweißt werden müssen, komplett virtualisieren und damit durch Software automatisieren. Wie das funktioniert, das hat mir Projektingenieur Erik May erklärt.
Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es, bevor man irgendeine Anwendung automatisiert oder eine Anlage mit Industrierobotern umsetzt, dass immer erstmal eine Machbarkeitsanalyse stattfindet. Wenn das möglich scheint, die Aufgabe mit einem Industrieroboter zu lösen, dann geht es um eine Planungsphase. Dann wird die Anlage gebaut und in Betrieb genommen und anschließend ist sie im Einsatz.
Über diese Problematik haben Sie sich ja in Ihrem Team Gedanken gemacht. Sie haben sich überlegt, wie kann man denn jetzt das jedes Mal Neueinrichten eines Roboters ja vereinfachen. Das Projekt, was Sie dazu aufgesetzt haben, nennt sich Aurora. Was konkret soll jetzt dabei einfacher werden?
Der Programmieraufwand entsteht ja auch schon in der Planungsphase oder auch in der Machbarkeitsanalyse. Da sitzt quasi jemand und versucht, dem Roboter in der Simulation dazu zu bringen, diese Bewegung an einem bestimmten Bauteil zu verführen. Das ist jetzt nicht unbedingt mal prozessabhängig, das kann ein Klebeprozess sein, das kann eine Fräsanwendung sein, eine Punktschweißanwendung, es gibt ja sehr viele Prozesse. Und wenn ich meine Anlage an diesem Punkt schon plane und ich habe ein bestimmtes Setup, zum Beispiel der Roboter steht hier, der Werktisch steht hier, die Zuführeinrichtung steht hier, dann muss ich quasi schon ein Roboterprogramm einmal grob aufsetzen, um überhaupt zu gucken, ob das Setup so passt mit der Erreichbarkeit, mit den Bewegungen des Roboters, dass das alles kollisionsfrei ist. Das heißt, ich überlege mir vorher ein Setup, stelle den Roboter da rein und dann muss ich ihn schon einmal grob programmieren, um zu gucken, ob das überhaupt so klappt. Da weiß ich aber noch gar nicht, ob das eine gute Lösung ist. Und dadurch, dass ich jedes Mal den Roboter neu programmieren muss, um ein anderes Setup der Anlage auszuprobieren, probiert man halt sehr wenig rum. Also man schiebt nicht mal eben den Roboter an eine andere Stelle oder man positioniert nicht einmal den Werktisch auf der anderen Seite. Da ist man sehr gehemmt, ein gutes Konzept auszuprobieren, weil die Programmierung des Roboters jedes Mal wieder mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und sehr viel Zeit frisst.
Und wie kann man das durch Automatisierungswerkzeuge unterstützen, dass das einfacher wird?
Es gibt für einzelne Prozesse gibt es schon ziemlich gute Tools. Also es gibt da gerade sehr viel Forschung im Bereich der Schweißanwendung, auch für Fräsen oder Kleben. Da gibt es immer so spezialisierte Toolboxen innerhalb dieser Offline-Programmierumgebung, die einem Teil der Programmierarbeit abnimmt. Was wir aber festgestellt haben, dass die Firmen und auch die Systemintegratoren, die quasi im Auftrag von anderen Firmen solche Anlagen entwickeln, trotzdem noch sehr viel Zeit mit der manuellen Programmierung in dieser Simulationsumgebung halt verbringen. Und wir haben halt eine Algorithmik entwickelt, die sozusagen diese Zustellbewegung kollisionsfrei zwischen den einzelnen eigentlichen Arbeitsaufgaben des Roboters automatisch generiert. Und das spart natürlich unglaublich viel Zeit, weil ich mir keine Gedanken mehr darum machen muss, kann der Roboter überhaupt kollisionsfrei von der einen Stelle zur anderen kommen und wie lange dauert das eigentlich? Ich muss das nicht manuell programmieren, sondern unser Algorithmik entwickelt das quasi innerhalb von ein paar Sekunden für den Programmierer von selber und macht einen Programmiervorschlag.
Was ist denn die Grundlage dafür, dass Ihr System diese Vorschläge tatsächlich machen kann? Aus welchen Daten werden diese Vorschläge generiert?
Die Grundlagen, die wir halt haben, ist natürlich halt einmal die Umgebung innerhalb der Simulationsumgebung. Also wie ist halt die Anlage, die ich bauen möchte, halt simuliert und wie funktionieren die Prozesse da drinnen? Das ist die Welt, in der ich mich halt bewege. In dieser Welt bewegt sich auch der Algorithmus. Dann brauche ich natürlich ein Modell von dem Roboter. Ich möchte ja wissen, wie bewegt er sich. Da gibt es einmal die Kinematik, die ist relativ trivial eigentlich immer herauszufinden und auszulesen. Und dann gibt es die Dynamik, die ist vergleichsweise komplex, weil es halt sehr herausfordernd ist, weil diese Dynamikmodelle von den Industrieroboterherstellern nicht rausgegeben werden und sich im Grunde jeder, der sich in dieser Optimierungsschiene oder dieser automatischen Planungsschiene befindet, immer wieder sich Gedanken machen muss, wie er diese Industrieroboter modelliert. Das ist ein Innovationshemmnis. Wir haben da jetzt einen Workaround und eine gute Lösung für gefunden.
Was versteht man unter dynamisches Verhalten der Roboter?
Das ist sozusagen die zweite Medaille des Roboterverhaltens. Man hat einmal die Kinematik und man hat einmal die Dynamik. Die Kinematik beschreibt im Grunde, wo sind die Drehachsen, wie ist der Abstand zwischen diesen Achsen und wie muss ich einen bestimmten Winkel stellen, damit der Roboter einen bestimmten Punkt erreichen kann. Bei der Dynamik, da geht es halt um Eigenschaften wie, dass der Roboter eine Masse besitzt, dass natürlich auch die Achsen erst beschleunigen müssen, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen. Halt alles, was in diese Bewegungsplanung halt reingeht, muss auch modelliert werden. Also wie lange braucht der Roboter tatsächlich, um sich von A nach B zu bewegen und auf welchem Weg bewegt er sich denn halt tatsächlich auch dahin? Und das zu modellieren, ist halt nicht trivial.
Das ist auch deswegen nicht trivial, weil die Hersteller solche Daten eben halt selten veröffentlichen.
Das ist richtig. Es ist im Vergleich ziemlich einfach, im Datenblatt rauszulesen, wie viel kann der Roboter hochheben, wie ist der Achsabstand, wie der Arbeitsraum. Aber diese Dynamikmodellierung findet man in der Regel nicht.
Ein anderes Problem ist ja auch, dass in Werkhallen eben halt oftmals nicht nur ein Robotertyp da ist, sondern dass ganz viele verschiedene Roboter in den Werkhallen stehen. Wenn Sie jetzt ein Planungstool anbieten, dann muss das ja im Prinzip universell sein, also alle verschiedenen Robotertypen tatsächlich abdecken können. Wie können Sie das gewährleisten?
Also wir haben schon gute Erkenntnisse und die werden jetzt quasi industriell validiert. Und wir haben es uns mehr oder weniger nicht einfach gemacht, aber wir haben entschieden, keine neue eigene Software auf den Markt zu bringen, weil der Markt schon sehr viele Marktteilnehmer hat. Und die meisten Unternehmen, die jetzt schon automatisieren, die besitzen halt ein entsprechendes Planungstool. Die Roboterprogrammierer sind damit gewohnt zu arbeiten. Die haben ihre Workflows und es ist sehr schwierig, was komplett Neues anzubieten, was keinerlei Reputation hat. Deswegen ist unser Ansatz, dass wir diese Algorithmen, die wir anbieten, in diese Offline-Programmierumgebung rein integrieren. Wir haben das aktuell schon ausprobiert an zwei Varianten hier im universitären Umfeld. Das ist einmal die Offline-Programmierung KUKASIM und Artiminds RPS. In diesen beiden Offline-Programmierumgebungen können wir diese Funktionalität bereits anbieten.
Das heißt, das sind im Prinzip Algorithmen, die sich die Programmierer für ihre jeweilige spezielle Simulationsumgebung, mit denen sie die Roboterprogrammierung vorbereiten oder durchführen, dann hinzuladen können und die dann in ihrer Welt arbeitet.
Das ist richtig. Tatsächlich ist es so, dass viele dieser Offline-Programmierumgebungen im Grunde auch nur ein bisschen das abbilden, was der Roboterprogrammierer online, also mit seinem Teach-Panel direkt am Roboter machen würde, angereichert durch ein paar Komfortfunktionen. Aber es nimmt den Programmieraufwand selber, also im Grunde halt nicht ab. Und wir wissen, dass da eine große Nachfrage besteht, diese zeitraubenden Programmieraufgaben für den Roboterprogrammierer zu automatisieren.
Sie haben erklärt, dass Sie Ihr System Aurora mit den Produkten von zwei Roboterherstellern, namhaften Roboterherstellern, bereits getestet haben, dass Sie da in diese Produktionsprogrammierumgebung hineinkommen. Wie soll es denn jetzt für Aurora weitergehen? Was sind Ihre nächsten Schritte?
Unsere direkten nächsten Schritte sind, dass wir halt interessierte Firmen oder auch Automatisierer suchen, die einfach Lust haben, innerhalb dieser beiden Umgebungen, die ich angesprochen habe, ihre Projekte einfach mal mit uns auszuprobieren, damit wir tatsächlich herausfinden, wie groß der Mehrwert für die ist.
Das war Erik May von der Otto von Guericke Universität Magdeburg über Aurora, ein System, mit dem die Programmierung von Roboterbewegungen einfacher werden soll.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 3895.
Buh. Na, Hipster, kreatives Nickerchen im Homeoffice gemacht und gar nicht gehört, wie es summt? Das bassigste Buzzword, das man sich nur ausdenken kann. Und was haben sich Digital Lifestylisten nicht schon alles ausgedacht? Surfen, mailen, chatten, twittern, liken und skypen. Ein bisschen IT entrenten, Branding und fertig ist das Buzzword, das gern im Munde führt, wer hip sein will und was verkaufen. Buzzwords sind sexy. Und jetzt das. Ein Buzzword, das nicht aus dem Cyberspace kommt, sondern aus der Sphäre und Branche der Sanitätsfachhäuser, Kliniken und Apotheken. Boah. Aber ein prächtiges Wort. Zuerst bläht man kräftig die Backen, bevor es dann aus einem herausbricht. Buh. Rund und prall ist es am Anfang, und dann wird es scharf, s und dynamisch, st. Und schließlich rundet ein rollendes R im Abgang es ab, das buzzige Buzzword Booster. Ein Wort wie ein iPhone. Es ist viral und es hilft dagegen. Seit Covid ist es auch in deutscher Konjugation erhältlich. Ich boostere, du boosterst, RCS boostert. Besonders beliebt bei Endverbrauchern ist die deutsche C2B-Form. Ich lasse mich boostern. Und für den Herbst gibt es jetzt die neue Version für Best Ager Plus, der Booster 2.0.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Der Fahrdienstvermittler Uber wurde gehackt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, es habe sich wegen eines Vorfalls im Zusammenhang mit der Cybersicherheit an die Polizei gewandt. Demnach habe ein Unbekannter mit Screenshots belegt, dass er Zugang zu internen Systemen des US-Unternehmens hat, etwa zu E-Mails, zum Cloud-Speicher und zum Quellcode firmeneigener Software. Uber-Angestellte seien angewiesen worden, interne Kommunikationskanäle zu meiden, teilweise sei die Software nicht mehr zugänglich. Laut New York Times hat sich ein 18-Jähriger zu der Tat bekannt. Uber habe mangelnde Sicherheitsvorkehrungen getroffen, an Zugangsdaten sei er über Social Engineering gekommen.
Die Kryptowährung Ethereum wurde auf stromsparenden Betrieb umgestellt.
Die nach der Kryptowährung Bitcoin zweitwichtigste Cyberdevise Ethereum ist am Donnerstag mit einem umfassenden Software-Update auf einen stromsparenden Betrieb umgestellt worden. Mit der Umstellung des Absicherungsverfahrens für Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain wird nach Angaben der Ethereum Foundation der Strombedarf um 99,95% gesenkt. Der Start von Ethereum 2.0 war wegen technischer Probleme mehrfach verschoben worden.
Ein EU-Gericht bestätigt die Milliardenstrafe gegen Google.
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission für Google im Wesentlichen bestätigt. Die Richter verringerten allerdings die Geldstrafe von 4,34 auf 4,125 Milliarden Euro. Das Gericht sah den Vorwurf der Kommission bestätigt, dass Google den Herstellern von Android-Geräten und den Betreibern von Mobilfunknetzen rechtswidrige Beschränkungen auferlegt hat, um die eigene marktbeherrschende Stellung zu stärken. Gegen das Urteil, das am Mittwoch bekannt gegeben wurde, kann der IT-Konzern beim Europäischen Gerichtshof Einspruch einlegen.
Der Digitalradar misst den Stand der Digitalisierung in Krankenhäusern.
Zum ersten Mal hat das Konsortium Digitalradar im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit den Digitalisierungsgrad in deutschen Krankenhäusern erhoben. An der Befragung nahmen 1.624 Krankenhäuser und damit 91% aller Plankrankenhäuser teil. Dazu wurden Kennzahlen wie Ausgaben für IT-Infrastruktur, Personalkosten und Informationen zur Breitbandanbindung erfragt. Diese Woche wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Demnach schneiden öffentliche Krankenhäuser am besten ab. Danach folgen private Kliniken und Krankenhäuser, die Kirchen, Stiftungen oder Vereinen gehören.
Der Informatikunterricht im deutschen Schulsystem bekommt schlechte Noten.
Die Gesellschaft für Informatik hat diese Woche den Informatikmonitor vorgestellt, der die Erfolge und Unterschiede aller Bundesländer in Deutschland hinsichtlich eines eigenständigen Schulfaches bewertet. Demnach kommt der Informatikunterricht an deutschen Schulen nach wie vor zu kurz. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 10.000 Informatiklehrkräfte. Um flächendeckend Informatikunterricht einzuführen, braucht es fast dreimal so viele. Obwohl digitale und informatische Kompetenzen in politischen Diskursen als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden, habe der Informatikunterricht noch nicht in alle Stundentafeln Einzug gehalten. Einige Länder haben angekündigt, das Pflichtfach Informatik in den kommenden Jahren einzuführen.
Die US-Grenzbehörde kopiert täglich tausende Telefondaten.
US-Grenzbeamte können jederzeit die elektronischen Geräte von Personen durchsuchen, die in die USA einreisen möchten oder im Inland bis zu 161 Kilometer von der Grenze entfernt angetroffen werden. In den 12 Monaten bis Oktober 2021 wurden 37.000 Mal Reisende in dieser Hinsicht durchleuchtet. Etwa 10.000 Mal kopierten Beamte dabei alle Daten und speisten sie in eine Datenbank ein, wo sie 15 Jahre lang gespeichert werden, berichtet die Washington Post.
Sternzeit, 17. September. Großer Komet am Tageshimmel. Dicht links neben der Sonne strahlt den ganzen Tag über ein heller Komet, der spielend leicht mit bloßem Auge zu sehen ist, bevor er später vor der Sonnenscheibe entlangzieht. So hätte die Sternzeit heute vor 140 Jahren beginnen können. Damals schlug der große Septemberkomet viele Menschen in seinen Bann. Der Komet war erst knapp 2 Wochen zuvor entdeckt worden, hatte sich schnell der Sonne genähert und dabei enorm an Helligkeit gewonnen. Am 17. September 1882 zog er in nicht einmal 500.000 Kilometern Abstand um die Sonne herum. Zum Vergleich, unsere Erde ist 300 Mal weiter von der Sonne entfernt. Der Brocken aus Eis und Staub glühte regelrecht auf und war für wenige Tage mit bloßem Auge am blauen Tageshimmel zu sehen. Bald nach der Passage der Sonne zerbrach der Kometenkern in einige Teile. Immer wieder ziehen Kometen extrem dicht an der Sonne vorbei. Manche stürzen ganz in unseren Stern, andere lösen sich durch die Hitze auf. Wie manche dieser Sonnenstreifer den brüllend heißen Vorbeiflug überleben, ist bis heute nicht ganz klar. Denn Kometen sind astronomisch gesehen eher klein. Die eisigen Körper sind bestenfalls 30 bis 50 Kilometer groß. Vermutlich gehen manche der Sonnenstreifer auf denselben über 100 Kilometer großen Brocken zurück, der im Mittelalter zerfallen ist. Der Komet, der heute vor 140 Jahren am Himmel prangte, zeigt sich erst wieder etwa im Jahr 2500. Auch dann sicher knapp neben der Sonne.
Verzichten aus Freiheit, so lautet gleich unser Thema für die Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.